Ein Tag, der anders ist als alle anderen, ein ganz ruhiger Tag, an dem die Feier von Leiden und Tod Jesu Christi im Mittelpunkt steht. Heute Nachmittag ab 15 Uhr übertragen wir die Karfreitagsliturgie aus dem Kölner Dom, vorher um 10 Uhr schon den Kreuzweg. Wir wollen jetzt aber auch sprechen über diesen Tag heute, über seine Besonderheiten und über diese besondere Stimmung des Tages. Und dazu freue ich mich, dass der Kölner Weihbischof Ansgar Puff ins Domradiostudio gekommen ist. Einen schönen guten Morgen, Herr Weihbischof.
Guten Morgen.
Ein Tag, der anders ist als alle anderen. Können Sie sich mit dieser Beschreibung anfreunden?
Für mich ist der Karfreitag immer die Verlängerung der Nacht. Denn ich habe in Frankreich, als ich zum ersten Mal die Karliturgie sehr intensiv feiern durfte, erlebt, dass die ganze Nacht über gewacht und gebetet wurde. Und dann ist man karfreitags um diese Zeit ein bisschen müde. Ich glaube, das passt auch zu dem Tag, dass man da nicht so einfach heiter beschwingt morgens aufsteht, sondern ein bisschen zerschlagen. Das war ja auch für Christus eine harte Nacht am Ölberg.
Was macht für Sie die Besonderheit dieses Tages aus?
Der Karfreitag ist das Ergebnis des Verrates eines der besten Freunde Jesu und, wenn man das theologisch sagen darf, der Sünden, die wir uns aufgeladen haben, und unserer Erlösung. Es ist die konkrete und recht brutale Feier dessen, was vorher im Abendmahlsaal angedeutet wurde.
Macht sich das, was Sie uns da beschreiben, diese Besonderheit des Karfreitags, für Sie ganz persönlich auch in einer besonderen Stimmung bemerkbar?
Die Stimmung ist schon ein bisschen niedergedrückt für mich, ein bisschen geprägt von dem, was kommen wird, von dem schweren Leid. Für mich gehört zum Karfreitagmorgen immer der Kreuzweg. Allerdings, ich war ja bis vor einigen Jahren Pfarrer, war das bei uns in der Pfarrei immer eine Kreuzfeier mit den Kommunionkindern und den Kindern. Das war für mich immer sehr, sehr intensiv und teilweise auch, muss ich ehrlich sagen, schöner wie im Kölner Dom, weil das ganz, ganz persönlich war. Also ich habe da erlebt, dass die Kinder da teilweise geweint haben. Das können wir Erwachsene ja kaum noch. Wir haben an diesem Morgen dann immer den Kreuzweg gebetet und am Ende ein großes Kreuz auf den Boden der Kirche gelegt. Die Kinder haben das mit Blumen geschmückt, dann im Kreis da herumgesessen und gesungen. Das war immer sehr intensiv.
Heißt das, da können Sie als Erwachsener oder da kann jeder Erwachsene, der dabei ist, sogar noch was lernen für seinen persönlichen Glauben in dieser Kinderfeier dann?
Meine Erfahrung ist eben, dass die Kinder das, was da gefeiert wird, noch sehr direkt erleben und erfahren. Dass also jemand herzzerbrechend weint, weil Jesus stirbt, das findet man ja bei Erwachsenen eher selten.
Wenn wir mal in die Bücher zum heutigen Tag gucken, wir gucken mal in den Katechismus der Kirche, dann steht dort geschrieben Fast- und Abstinenztag. Was heißt das eigentlich?
Das Fasten an diesem Tag hat zu tun mit der Trauer. Es gibt ja einen Evangelientext, wo die Jünger Jesu nicht fasten und bekommen dann die Vorwürfe von den Pharisäern. Hallo, warum fastet ihr denn nicht? Und dann sagen die, ja, der Bräutigam ist ja bei uns. Wenn der nicht mehr da ist, dann fasten wir. Fasten ist eigentlich ein Trauerbrauch. Wir kennen das auch aus dem Alltag. Wenn jemand gestorben ist oder wenn es einem richtig schlecht geht, dann bekommt man keinen Bissen runter. Das ist eigentlich das Fasten.
Das heißt, es ist etwas, was sozusagen alleine schon aus dem Tag heraus an sich kommt?
Ja, weil man so traurig ist, so geschockt ist von dem, was da existenziell passiert, dass Gott stirbt, dass man eigentlich gar keinen Spaß mehr am Essen haben kann.
Bringen wir es nochmal sozusagen auf die Ebene des Katechismus. Es gibt zwei Fast- und Abstinenztage, Karfreitag und Aschermittwoch. Was heißt das dann ganz praktisch? Wie sieht das dann aus für jeden gläubigen Katholiken?
Ganz praktisch heißt das, dass jeder, der unter 60 Jahre alt ist, beziehungsweise nicht krank ist, dass der gehalten ist, an dem Tag nur einmal sich satt zu essen.
Jedes Jahr, Weihbischof Puff, gibt es auch immer wieder Diskussionen, gerade auch aus der Politik, über die sogenannte Karfreitagsruhe. Es ist Tanzen verboten, Musik- und Unterhaltungsprogramme sind genauso tabu wie Sportveranstaltungen. Finden Sie das auch heute im Jahr 2015 noch zeitgemäß?
Absolut. Und zwar aus folgendem Grund. Ich möchte da ein aktuelles Beispiel für liefern. Am Tag nach dem Flugzeugabsturz von der Germanwings-Maschine, die ja jetzt uns alle geschockt hat, am Tag danach war genau um 10.53 Uhr eine Gedenkminute angesetzt. Und es war klar, dass jeder bei dieser Gedenkminute schweigt. Und es wäre absolut undenkbar gewesen, wenn dann jemand einfach Musik aufgedreht hätte oder hätte dann noch sein Handy rausgezogen. Diese Minute war ein Respekt vor dem Tod der Opfer. Und dasselbe gilt eigentlich für den ganzen Karfreitag, wenn Gott stirbt.
Das heißt, es ist heutzutage sozusagen auch noch eine Pflicht der Gesellschaft?
Ich weiß nicht, ob man davon einer Pflicht reden kann. Ich finde, es ist ein Respekt. Es ist ein Respekt gegenüber dem Ereignis, was an dem Tag gefeiert wird, dass man an dem Tag in einer gewissen Ruhe das verbringt. Man kann natürlich diskutieren, ob das nur für die, die glauben, ist oder auch für andere. Aber der Gesellschaft tut es nicht schlecht, sich ab und zu erinnern, mit großem Respekt vor dem, was geschehen ist. Und das haben wir ja jetzt bei dem Flugzeugabsturz auch gesehen. Da waren ja auch nicht nur die Angehörigen der Opfer, die auf einmal ruhig waren, sondern auch alle, die nicht betroffen waren.
Haltern hat seinen Karfreitag schon am 24. März erlebt, so hat es Dechant Martin Ahls aus Haltern hier bei uns im Domradio gesagt, in einem Gespräch am Morgen nach dem schrecklichen Flugzeugabsturz einer Germanwings-Maschine in den Alpen. Herr Weihbischof, einen Karfreitag erleben, wenn man so etwas sagt, dann setzt das ja einen gewissen Inhalt voraus. Können Sie das nachspüren, dass man dann sagt, man erlebt einen Karfreitag?
Jeder, der schon einmal einen sehr lieben Menschen durch den Tod verloren hat oder durch ein schweres Unglück geschockt ist, der erlebt diesen persönlichen Karfreitag. Man sagt ja nicht umsonst, das ist der schwärzeste Tag im Leben. Und der Karfreitag ist der Moment, wo eben alles zusammenbricht, wo wirklich keine Perspektive mehr da ist, wo man nicht mehr weiter weiß, wo es nur noch dunkel ist, kein Licht zu sehen, absolutes Ende.
Das heißt, der Karfreitag ist der traurigste Tag des Jahres?
Er ist der schwerste Tag des Jahres. Für mich oder für uns Gläubige ist er der traurigste aufgrund unserer Sünde, unserer Schuld, aber gleichzeitig auch schon angefüllt mit Hoffnung.
Wir haben jetzt schon ein paar Mal gesprochen über den Flugzeugabsturz vor wenigen Tagen in den Alpen. Glauben Sie, dieser Eindruck dieser Katastrophe wird auch Einfluss haben auf die Feier der Kar- und Ostertage in diesem Jahr?
Ich denke, dass diese Beispiele, dass Menschen ganz plötzlich sterben, dass man mit dem Unglück, dass man mit dem Leid konfrontiert wird, natürlich mit einfließen. Aber nicht nur das, sondern jeder, der im vergangenen Jahr einen lieben Menschen verloren hat, wo vielleicht bei einer Familie ein Kind gestorben ist oder wo durch einen plötzlichen, schrecklichen Unfall der Ehepartner verstorben ist, jeder von diesen Menschen wird sich am Karfreitag auch an diese Ereignisse erinnern. Der Unterschied zum Karfreitag ist für mich nur, dass für uns der Tod eines lieben Menschen ja so perspektivlos ist, weil der ist dann tot. Und bei Christus geht es ja um die Erlösung. Das hat noch eine andere Gewichtung.
Man könnte fast sagen, dieser Tag bekommt für den Glauben eine zweite Dimension?
Ja, so ähnlich könnte man das ausdrücken.
Es ist ja eigentlich, wie Sie das andeuten, die Erlösung, die sich bereits im Karfreitag andeutet. Man könnte ja fast sogar formulieren, es ist ein Grund zum Feiern ein bisschen.
Ja, man muss vielleicht nochmal ein bisschen drüber nachdenken, was das Kreuz bedeutet. Viele Leute sagen ja, da das Kreuz ist das Schwere, was mir aufgebürdet wird und so weiter. Ich habe das Kreuz eigentlich erst richtig gut verstanden, nachdem ich einen Film von Mel Gibson, Die Passion, gesehen hatte. Und dieser Film hat mich sehr, sehr beeindruckt, weil es da eine Schlüsselszene gibt, die ich so noch nie im Blick hatte. Als Jesus das Kreuz aufgeladen bekommt, da sind ja noch die beiden Schächer, die sind dabei, beobachten die beiden Schächer, wie Jesus das Kreuz nimmt. Er nimmt das mit einer gewissen Zärtlichkeit. Und dann sagt einer von diesen Verbrechern zu Jesus: Warum umarmst du das Kreuz, du Trottel? Das ist die Schlüsselszene. Und ich hatte den Eindruck, er umarmt gar nicht das Kreuz, sondern er möchte stellvertretend die Menschen umarmen, die ihm das antun. Also diese brutalen Schläger von Soldaten und diese hirnlosen Menschen, die da Kreuzige ihn schreien, und die Theologen, die mit kaltem Kalkül ihn ans Messer liefern, Pilatus, der seine Karriere retten will, die alle möchte er umarmen. Kurz gesagt, das Kreuz ist der Moment, wo Christus den Menschen in seiner Bosheit umarmt.
Wenn wir das versuchen, in die heutige Zeit zu bringen, ins Jahr 2015, ins 21. Jahrhundert, was bedeutet das für uns konkret? Wie kann man das heute den Menschen begreiflich machen?
Ich versuche das meistens dadurch, dass ich bei den Firmenmessen zum Beispiel, wenn ich die Firmung spende, den Jugendlichen die Frage stelle: Was passiert, wenn ein guter Mensch einen bösen Menschen absichtslos liebt? Sie können sich vorstellen, bei so einer feierlichen Firmenmesse, alle sind schön angezogen, feierlich gestimmt. Da sind die Jugendlichen ein bisschen unsicher, wissen nicht, was ich jetzt will. Es kommt dann manchmal gar keine Antwort. Manchmal sagt dann jemand, ja, dann wird vielleicht der Böse ein bisschen nachdenklich und so. Und ich sage dann immer: Quatsch. Wenn ein Guter einen Bösen ehrlich liebt, bekommt der Gute einen in die Fresse. Und das verstehen die Jugendlichen sofort. Das ist das Kreuz. Und diesen Schlag in das Gesicht, den mit Liebe entgegenzunehmen und weiterzulieben, das ist das, was Christus getan hat, und das tut er auch mit mir, mit jedem von uns. Das heißt, wenn ich ihn verletze, wenn ich sündige, dann liebt er mich weiter. Das ist das Kreuz.
Das ist eine Art und Weise, wie Sie versuchen, die Botschaft des Kreuzes den Jugendlichen näher zu bringen. Sie sind ja als Priester, als Bischof häufig in der Situation, mit Menschen gerade in der Seelsorge diese Themen anzugehen. Hat man da manchmal auch Schwierigkeiten, sowas anzusprechen? Muss man da selber auch immer wieder nach neuen Bildern und Erklärungswegen suchen?
Ja, sicher. Aber das ist eigentlich das große Thema, was immer wieder kommt. Die Frage nach Leid, nach Tod, wie bewältige ich das? Und es ist für die meisten Menschen, mit denen ich spreche, also für manche ist es eine Erlösung und manche können es gar nicht glauben, dass sie eben mit Schuld geliebt sind, dass man Fehler machen darf, dass man eine zweite Chance bekommt und dass man, wenn man wirklich sein Leben verwirkt hätte, dass man dann trotzdem nochmal aufatmen darf.
Wenn jetzt heute Nachmittag die Karfreitagsliturgie gefeiert wird, in vielen Gemeinden, in vielen Kirchen, im Dom auch wieder mit vielen hundert Menschen, wäre das Ihr Wunsch, dass das, was Sie uns jetzt auf den Punkt haben versucht zu bringen, dass die Menschen das mit nach Hause nehmen nach dem Gottesdienst?
Ich wünsche mir manchmal für mich selber oder für die Teilnehmer am Karfreitagsgottesdienst, dass es sowas wie ein Erdbeben gibt, so eine Art innerer Riss, dass auf einmal so diese Selbstsicherheit, die wir haben, dass man da was Äußeres feiert, dass das mal so ein bisschen hinterfragt wird und dass man ein wenig geschockt wird von diesen Tagen. Sonst können wir im Grunde auch die Größe dessen, was Gott für uns tut, was Christus tut, die Erlösung überhaupt nicht feiern. Ostern ist Limonade, wenn man nicht Karfreitag gefeiert hat.
Was macht dieser Tag mit Ihnen ganz persönlich?
An diesem Tag versuche ich, mich mehr auf die Begegnung mit Jesus Christus zu besinnen, versuche ich, mir klarzumachen, wie ich lebe, versuche ich eine Art Gewissenserforschung zu halten, um mich noch einmal neu dem zu stellen, was ich da feiere, dass wir die Kreuzigung Gottes sind. Das ist kein ganz leichter Gedanke, da braucht man ein bisschen Ruhe und auch Zeit für.
Das heißt, Sie gestalten diesen heutigen Tag auch ganz anders als die anderen Tage im Jahr für sich?
An diesem Tag, wie gesagt, feiere ich morgens den Kreuzweg, nachmittags dann die Liturgie, aber ansonsten ist der Tag auch für mich persönlich ruhig.
Keine Arbeit und auch sonst nichts zu tun.
Ich darf ja nicht flunkern, also ich bereite schon noch die Osterpredigt vor. Wenn das Arbeit ist, dann arbeite ich doch ein bisschen an dem Tag, aber das passt doch inhaltlich.
Wie war das für Sie als Kind, wenn Sie sich erinnern? War der Karfreitag ein schlimmer Tag?
Für mich war der immer ein Feiertag, ein Tag, der mit Kirche verbunden war. Und ich habe den nicht als bedrückend erlebt, sondern eher immer als einen der wichtigen hohen Feiertage der Kirche.
Gibt es irgendwas, woran Sie sich erinnern, vielleicht noch aus der Kinder- oder Messdienerzeit?
Für mich war ja mit 15, 16 Jahren der Glaube fragwürdig geworden. Vorher als Kind habe ich keine großen Erinnerungen. Die erste wichtige Erinnerung hat zu tun mit einer Feier von dem Triduum, also Gründonnerstag, Karfreitag und der Osternacht, die ich 1974 in Südfrankreich erlebt habe. Da habe ich zum ersten Mal, glaube ich, verstanden, was diese Feste bedeuten. Ich war da zu Gast bei einem Dominikanerkloster, wo eine charismatische Gemeindeerneuerung angesiedelt war und die Form dort Gottesdienst zu feiern war sehr persönlich und das hat mich sehr beeindruckt damals.
Können Sie das beschreiben, in welcher Art und Weise man dort persönlich gefeiert hat, also wie das vonstatten ging?
Existenziell. Ich hatte auf einmal den Eindruck, das ist nicht irgendwie ferne Theologie, das ist nicht irgendwie eine abstrakte Feier, man erinnert sich nicht an Sachen von früher, sondern ich hatte den Eindruck, dass die Feiernden das auf sich selbst bezogen. Also auf die Frage, bin ich mit in diesem Geschehen drin oder bleibe ich außen vor?
Würden Sie sich das manchmal wünschen, dass das heute in den Gottesdiensten auch so existenziell angelegt werden könnte?
Das ist ja in vielen Gottesdiensten so. Also ich möchte nochmal erinnern an diese Karfreitagsliturgie für Kinder, die wir in der Pfarrei immer gefeiert haben. Da haben wir die Passion immer gelesen in einer kindgemäßen Sprache. Aber wenn dann die Stelle kam, dass Jesus gekreuzigt wurde, haben wir dann in ein ziemlich großes Balkenkreuz große Zimmermannsnägel reingehauen. Und wenn das dann so durch die Kirche schallt, das ist schon ziemlich existenziell. Man spürt schon auf einmal, Das ist keine Vergangenheit.
Zu Feiertagen gehören natürlich die Gottesdienste in den Kirchen, da gehören aber auch immer viele Bräuche drum herum. Das kennt man natürlich ganz besonders aus der Advents- und Weihnachtszeit, aber auch zum Karfreitag werden viele Bräuche gepflegt. In einigen Regionen rufen die Messdiener mit Ratschen zum Gottesdienst, indem sie durch die Straßen gehen. Ganz viele pflegen das traditionelle Fischessen. Pflegen auch Sie einen Karfreitagsbrauch?
Nein, ich habe keinen großen Karfreitagsbrauch. Das mit dem Ratschen, das ist auch, glaube ich, ein bisschen traditionelle Sache, die es nur noch in ganz wenigen Gemeinden gibt. Ich habe das in meinen vielen Vereinen, wo ich bis jetzt war, auch nicht mehr erlebt, weil in der Stadt versteht das kein Mensch mehr, wenn man da mit Ratschen durch die Straßen geht. Das wäre genauso strange, wie wenn man auf einmal mit Glöckchen durch die Straßen gehen würde.
Einer der Bräuche, die im Gottesdienst gepflegt werden, ist, dass ab dem Abend des Gründonnerstags die Orgel schweigt, bis dann zum Gloria in der Osternacht. Der Karfreitag hat aber trotzdem auch etwas mit Musik zu tun. Es gibt ja auch immer wieder Karfreitagskonzerte und Passionsaufführungen. Gehört für Sie zu diesem Karfreitag auch Musik dazu?
Ich glaube, dass Musik sehr gut ausdrücken kann, in welcher Gefühlslage man sich befindet. Und wenn man die Passionen oder hier im Kölner Dom, wenn die Passion gesungen wird, die wird ja dann nicht nur gesprochen, sondern gesungen, wenn man das so erlebt, Musik geht schon tiefer unter die Haut und hilft, dass man das Ganze persönlich nachvollziehen kann. Von daher, glaube ich, ist die Musik wirklich hilfreich.
Nutzen Sie die Musik auch dann selbst vielleicht noch zu Hause am Abend? Oder?
Ich höre ganz gern dann nochmal in eine Passion herein und lasse das auf mich wirken, ja.
Der deutsche Lyriker Ernst Hauschka, der hat einmal gesagt, der Karfreitag geht zu Ende, Ostern dauert an. Herr Weihbischof, ist das treffend auf den Punkt gebracht?
Vielleicht nicht ganz so schnell. Nach dem Karfreitag kommt erstmal der Karsamstag und noch nicht direkt Ostern. Der Karsamstag ist der Tag, wo Gott, man kann den Gedanken kaum fassen, tot ist. Ich habe mir mal überlegt, ob man nicht am Ende des Karfreitagsgottesdienstes den Leuten sagen müsste, geht nach Hause, Gott ist tot.
Warum machen Sie es nicht?
Traue ich mich nicht.
Warum nicht?
Es ist vielleicht zu schockend. Man braucht schon als Mensch am Ende eine Perspektive. Ich glaube, weiß nicht, ob man das so auffangen könnte dann. Aber der Gedanke, der bewegt mich schon. Kann man das überhaupt denken? Ist das auch theologisch richtig? Gut, Christus stirbt am Kreuz. Christus ist Sohn Gottes. Er ist eine der göttlichen Personen. Ist Gott tot? Kann man denken, dass es einen Moment geben würde, wo Gott gestorben ist? Was würde das bedeuten, wenn ich auf einmal mir wirklich klar mache, Gott ist gestorben?
Haben Sie sich das mal für sich selbst überlegt, was Sie fühlen würden bei diesem Gedanken?
Das ist der absolute Horror. Also irgendwie würde dann die Welt aufhören, sich zu drehen. Es ist wirklich, der Karsamstag ist dieser Tag des Schweigens Gottes. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich kann nicht an Gott glauben, also die im guten Sinne atheistisch sind. Und der Samstag ist dieser Tag der Gottlosigkeit. Es ist eigentlich der Feiertag für Atheisten. Gott liegt im Grab.
Das heißt, wenn morgen der Karsamstag beginnt, dann ist das bei Ihnen nicht nur ein Warten auf die Osternacht, sondern es ist vor allen Dingen ein Tag, der auch nochmal mit einer ganz eigenen Färbung geprägt ist?
Der Karsamstag hat eine ganz eigene Färbung. Also einmal diesen Gedanken, den ich gerade erwähnt habe, der Tod Gottes in Anführungszeichen. Es hat aber auch noch einen anderen Gedanken, den ich kurz erwähnen möchte, nämlich die sogenannte Höllenfahrt Christi. Die Kirchenväter sagen ja, dass Christus an diesem Tag hinabgestiegen sei in die Unterwelt, um den Menschen da herauszuholen. Und ich finde, das ist eins meiner Lieblingsikonen, das ist ein sehr schönes Motiv, wo man sieht, wie Christus auf den östlichen Ikonen hinabsteigt in die Unterwelt. Man sieht dann immer, dass er den Menschen, also Adam, bei der Hand fasst. Interessanterweise fasst er ihn am Handgelenk so, dass Adam gar nicht festhalten braucht, und er zieht ihn aus diesem Loch heraus. Und auf den Ikonen sieht man dann immer, die Türe der Unterwelt, die ist vom Herrn eingetreten worden.
Ab wann setzt sich denn bei Ihnen am Karsamstag die Erwartung der Osternacht ein? Ab wann steigt die Vorfreude?
Kurz vor Beginn der Osternachtsfeier. Manchmal aber auch schon bei den praktischen Vorbereitungen, also wenn man die Kirche vorbereitet oder wenn man das anschließende Fest, die Agape, vorbereitet, da schon mal manchmal. Und in meiner Gemeinschaft, ich gehöre zum Neokatechumenalen Weg, treffen wir uns immer am Karsamstagmittag und lesen schon mal die Texte für die Osternacht, also diese 8 Lesungen und das Evangelium, damit man ein bisschen innerlich sich vorbereiten kann. Danach fängt dann meistens schon die Vorfreude an.
Das heißt, diese Erwartung auf die Osternacht drückt sich vor allem über den biblischen Zugang bei Ihnen aus?
Über den biblischen, aber dann auch über die eigentliche Feier selber, weil dann, ich greife natürlich jetzt schon vor, in der Osternacht natürlich die ganze Symbolik sehr wichtig ist. Licht und Dunkel, das Wasser der Taufe, nicht nur die Texte, es ist ja eine sehr sinnenfällige Feier, die Osternacht. Und das wird ja nicht nur über Worte transportiert, was wir da feiern dürfen.
Für Sie der Höhepunkt des Jahres?
Absolut. Die Osternacht verpassen geht gar nicht. Ich kann keinen verstehen, der Christ ist und der sich die Osternacht schenkt.
Bevor die Osternacht kommt, kommt aber heute erst noch die Liturgie zum Karfreitag. Gleich erst der Kreuzweg, der Leidensweg Jesu von der Verurteilung bis zum Kreuzestod wird gegangen im Dom. Ist das für Sie, wenn Sie gleich dabei sind, ein schwerer Gottesdienst?
Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wie die Situation dann ist. Also ob die Texte mich wirklich berühren und treffen, ob ich mich innerlich damit eingeben kann gleich. Aber das ist schon nicht leicht, wenn man es nicht einfach so runterbetet oder dem Herrn das aus dem Gebetbuch vorliest, sondern das auf sich selbst bezieht.
Dieses Existenzielle, von dem Sie uns schon mal erzählt haben vorhin hier im Domradio. Nach dem Kreuzweg um 10 Uhr gibt es dann um 15 Uhr die große Karfreitagsliturgie. Die unterscheidet sich in ihrem Ablauf völlig von allen anderen Gottesdiensten im Jahr. Macht sie das für Sie ganz persönlich auch deswegen zu einem ganz außergewöhnlichen Gottesdienst?
Ja, unbedingt, weil da gibt es viele Elemente, die drücken ja auch sehr sinnfällig aus, was wir da feiern. Am Anfang dieses Hinwerfen auf den Boden, dieses ausgestreckt auf dem Boden liegen, die Verehrung des Kreuzes, die großen Fürbitten, dass es der einzige Tag im Jahr ist, wo keine Eucharistie gefeiert werden kann, das ist schon alles sehr besonders.
Gibt es für Sie einen Moment, der Ihnen die intensivsten Gefühle hervorruft, wo Sie am beeindrucktsten vielleicht sind?
Für mich ist das immer der Moment der Passion, wo dann Christus gestorben ist. Danach kniet man sich ja hin, dann ist Stille. Das ist für mich immer sehr beeindruckend.
Kurz danach, wenn man dem Ablauf der Liturgie folgt, wird das Kreuz erhoben. Es wird erst enthüllt und dann dem Volk gezeigt. Da sind Sie auch ganz nah dran. Sie verehren das Kreuz mit einer Kniebeuge, berühren das Kreuz. Ist das auch so ein Moment, wo Sie ja wieder diesen ganz individuellen, existenziellen Zugang haben?
Ja, das ist so. Und in meinen Gemeinden und in Italien, glaube ich, ist das auch üblich, wird ja das Kreuz geküsst. Man kann darüber denken, wie man will, aber das ist schon ein ganz tiefes Zeichen.
Jeden Tag im Domradio gibt es bei uns das Tagesevangelium, morgens um 8. Wir fragen gerne unsere Gesprächspartner, was nehmen wir mit in diesen Tag? Was ist der Impuls für diesen Tag? Wenn ich Sie das jetzt fragen würde, was würden Sie uns mit auf den Weg geben heute?
Wir sind erlöst, aber das hat Ihnen viel gekostet.
Kein leichtes Wort. Aber das kann man ja in den nächsten Stunden dieses Tages vielleicht ein bisschen bewegen. Weihbischof Ansgar Puff war zu Gast heute im Domradio. Am Morgen des Karfreitags gleich ab 10 Uhr übertragen wir den Kreuzweg und ab 15 Uhr dann die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu Christi. Beide Gottesdienste aus dem Kölner Dom, beide Gottesdienste hier im Radio und heute Nachmittag die Karfreitagsliturgie dann sogar in Bild und Ton auf domradio.de. Herr Weihbischof, Ihnen sage ich ganz herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
Ich danke Ihnen auch.